Jawohl.
Einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl.
Sorry, voll
reingelassen. Mach nichts. Ich spüre nochmal ganz unauffällig zurück. Das ist ja alles live. Das ist alles ein wunderschönen guten Morgen. Ihr hört in St. Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start. Und zwar den guten Benny. Guten Morgen.
God doesn't love you, not like I do. Hi.
Benny, du natürlich von den Sofa-Samurais. Schön, dass du wieder zu Gast bist. Wir beide haben uns heute zusammengesetzt, weil wir über ein hochromantisches Spiel reden wollen. Ein perfektes Spiel, um die Familienplanung voranzutreiben und schon einmal so in eine gemütliche Stimmung zu kommen. Es geht heute um nichts anderes als
Outlast 2. Das war jetzt mein Part. Das war natürlich super, dass du mir den Einstieg so toll gemacht hast und ich ihn nicht erkannt habe. Ja, ich sehe uns die Kinder- und Familienplanung da auch starten. Unsere gemeinsame Leidenschaft, Horrorspiele, führt uns mal wieder zusammen. Es ist schön. Ich mag diesen düsteren Keller auch, den du dir ausgesucht hast. Gefällt mir gut,
ja, das Ambiente. Ja, ich habe hier so schöne Kerzen aufgestellt und eine Streckbank und viele andere schöne Sachen. Natürlich alles inspiriert von Outlast 2. Also Outlast 2, jetzt ohne Witz. Also es ist also vermutlich das unromantischste, grausamste Spiel, das da so in letzter Zeit rausgekommen ist. Ein berühmt-berüchtigte Fortsetzung des ebenso berühmt-berüchtigten ersten Outlast-Spiels, was mit Gore-Effekten und Splatter-Effekten und mit Folter und Leichen und Gekröse und Jumpscares und einer düsteren Stimmung einfach nicht gegeizt hat. Und da waren die Leute umso gespannt, ob der zweite Teil, Outlast 2, der jetzt dieses Frühjahr erschienen ist für PS4, PC und Xbox One, ob der das irgendwie toppt. Und Benny, das tut er wohl locker, oder?
Ja, ich nenne es mal Blutfontäne, das Spiel so ein bisschen. Es ist schon sehr in your face und eigentlich hast du schon alles auf den Tisch gelegt, was es so gibt. Blut, Gekröse, viel Schreie, die durch die Dunkelheit schallen und ja, es ist ein wahres Fest, zumindest für Splatter-Freunde tatsächlich.
Ist quasi das Spiel. Also hätten sie auch Outlast The Screaming and Blood nennen können. Das wäre ein sehr akkurater Titel gewesen. Bevor wir jetzt so richtig schön fett ins Thema einsteigen. Also wir machen das so. Outlast 2 ist ein sehr storylastiges Spiel, was sehr, sehr stark durch inhaltliche Elemente lebt. Und deswegen werden wir jetzt in den ersten 10 Minuten versuchen, das so spoilerfrei wie möglich zu erklären und auch eine kurze Ja- oder Nein-Empfehlung am Ende so rauszugeben. Für die Leute, die das auf jeden Fall noch spielen wollen und einfach noch nicht dazu gekommen sind, wir wollen euch das auf jeden Fall nicht vorwegnehmen, aber es ist sehr schwer, über dieses Spiel zu reden, ohne halt auch auf inhaltliche Aspekte einzugehen, weil das sehr stark davon lebt und deswegen werden wir dann ab diesem Punkt, den markieren wir natürlich dann auch nochmal, also volles Rohr, spoilerfrei, schön alles diskutieren.
Ja, da werden wir dann nochmal so ein paar Sterbegeräusche einsprechen und die kommen dann die beiden
Segmente wie bei Earth. Es gibt auch bei Earth vom Gym, ich musste dann an solchen Sachen immer bei Earth vom Gym denken, da gibt es so irgendwie, ich glaube im zweiten Teil, diesen Level, wo du mit ihm in der Hölle bist und im Hintergrund läuft diese Fahrstuhlmusik und dann sind da immer so Schreie mit eingespielt.
Das ist genau meine Form, das ist super toll.
Es ist fantastisch. Kennst du das? Wenn nicht, muss ich es unbedingt mal nachholen. Es gibt ja diesen und es läuft durch die Hölle, läuft natürlich auch noch ein Anwalt mit einem Koffer.
Ja, wo soll er auch sonst sein?
Wo soll er auch sonst sein?
Das ist jetzt mal im Ernst.
es ist fantastisch. Outlast 2, Benny, grätsch mal rein, weil versuch mal in wenigen Worten und möglichst spoilerfrei zu erklären, was ist Outlast 2?
Ich kann ja einfach mal so einen groben Überblick darüber geben, wo, in wessen Haut wir stecken und wo es eigentlich hingeht. Denn das erste Outlast hat noch in der Nervenheilanstalt gespielt. Das war das Spiel übrigens mit der Nachtsichtkamera für die Leute, die jetzt komplett im Freiflug sind.
Ja, genau.
Und wir sind natürlich auch hier wieder ein Journalist. Wir stecken in der Haut von Blake Langerman, zu Deutsch Langer Mann. War ein bisschen vom Slenderman inspiriert, der Name, keine Ahnung. Und wir sind zusammen mit unserer gemeinsamen Frau Lynn auf dem Weg in die Wüste von Arizona und möchten eigentlich einen mysteriösen Mordfall an einer Schwangeren aufklären. Und natürlich sind wir, wie es sich für ein richtiges Horrorspiel gehört, in einem Hubschrauber unterwegs, denn wie kommt man sonst in die Wüste von Arizona? Ist ja klar. Mhm. kostensparend und so Effizienz. Naja.
Ja.
Wie es sich auch für Horrorspiele gehört, natürlich stürzt der Hubschrauber ab aus so ungeklärten Gründen. Das wird recht schick inszeniert. Also das sind die ersten 2 Minuten des Spiels. Und ja, wir wachen natürlich auf, haben unsere Kamera noch als einziges Objekt an uns und alle sind weg. Sowohl unsere Frau sind nicht mehr in dem Wrack, als auch der Pilot. Und so stehen wir da mitten im Nirgendwo in der Dunkelheit und müssen uns erstmal orientieren. Und das ist jetzt dann auch für die nächste Zeit oder die nächsten Stunden so unser Auftrag, dass wir uns da irgendwie durch diese Wüste schlagen müssen und merken aber recht schnell, dass der Ort, an dem wir gelandet sind, nicht wirklich koscher ist, um es mal so zu formulieren.
Ja, koscher passt. Denn schon das Logo von Outlast 2 lässt erahnen, dass das ganze Spiel religiöse Themen hat. Also es geht um religiösen Fanatismus. Die Leute, die sich jetzt vielleicht über den Far Cry 2 Trailer, 5 Trailer aufgeregt haben, ein bisschen, die dürfen Outlast 2 auf gar keinen Fall spielen, weil dem platzt der Kopf. Wenn denen das zu viel war, also da geht's wirklich um eine religiöse Geschichte irgendwie, die, also man kann, ohne viel zu spoilern, schon so die Wörter Satanisten reinschmeißen, ja, und christliche übertriebene Kulte, also Katholiken, die es sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist
sehr ernst nehmen.
Also überaus ernst. Ernster als gesund ist. Und
das Logo vom zweiten Teil, da ist das T im Schrift sogar umgedrehtes Kreuz. Da sollte eigentlich klar sein, was hier abgeht. Also
es ist halt total, also es geht voll in die Richtung. Und das, was man auf jeden Fall aber auch wissen muss, bevor man den zweiten Teil spielt, ist, der hat nichts, rein gar nichts mit dem ersten zu tun. Also der hat irgendwie, der ist halt komplett losgelöst von der Handlung. Das heißt, man muss jetzt nicht den ersten oder den DLC Whistleblower, ne? Whistleblower hieß der, glaube ich.
Whistleblower, ja.
Ja, den muss man nicht gespielt haben, um den zweiten Teil genießen zu können. Also wenn man jetzt irgendwie Interesse und Bock hat, dann kann man auch, dann kann man halt auch den zweiten direkt anfangen. So, der ist halt eine Fortsetzung im Geiste sozusagen. Also der nimmt viele Elemente mit aus dem ersten, aber hat jetzt erstmal inhaltlich nichts damit zu tun.
Ist richtig. Also das Ganze gibt's tatsächlich auch geboxt mittlerweile. Schön für die PlayStation 4 und die Xbox One, wo alle Spiele quasi drin sind. Also Teil 1 und 2, sowohl das DLC vom ersten noch. Was ich recht interessant fand, da die beiden Spiele sind auch getrennt. Also sie sind nicht auf einer CD. Du kannst theoretisch die Box kaufen und das erste schon mal an deinen Kumpel ausleihen. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Aber ja, es ist tatsächlich nur eine Fortsetzung im Geiste. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ist so ein bisschen die Tatsache, dass du dich nicht wehren kannst und die Nachtsichtkamera. Und damit haben sie dich aber in ein komplett neues Setting reingeschmissen.
Ja, genau. Aber im Prinzip, wenn wir jetzt sagen, Fortsetzung im Geiste, ist ja auch, Spielelemente tauchen halt sehr viele auch wieder auf. Ne? Also ich meine, das Wichtigste ist ja erstmal so, du kannst dich überhaupt nicht wehren. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt. Also man ist normalerweise bei Horrorspielen immer so gewohnt, mit einer Pistole irgendwie jemanden dich wehren zu können oder dass zumindest irgendwie Hiebwaffen oder sowas irgendwie outlässt. Sagt du, der Schrecken, keine Waffen. Du bist dem komplett ausgeliefert und deine einzige Waffe ist tatsächlich halt auch diese Kamera, das so ein bisschen auch Found-Footage-Ästhetik so ein bisschen mit reinbringt. Mhm. Und die ist wichtig, weil sie im Prinzip als deine Taschenlampe fungiert.
Sozusagen, ja. Es ist am Ende des Tages ist es nichts anderes als dein bester Freund in der Dunkelheit und eigentlich dein entscheidender Vorteil gegenüber deinen Häschern, die halt hier in Form von diesen Fanatisten dir da nachstellen. Und noch ein zweites neues Element wäre dann eigentlich das Richtmikrofon, was die Kamera hat.
Ja.
Das ist quasi so ein neues Gadget, was sie dir in die Hand drücken. Und mit dem kannst du mehr oder weniger durch Wände hören oder kannst Feinde über weite Distanzen auch orten und im Raum verorten. Und das Ganze ist natürlich gekoppelt an den Mangel an Batterien. Keine Ahnung, was der gute Mann für einen Camcorder hat, aber das Ding braucht ganz schön viel Saft. Und beide Aktionen kannst du auch parallel laufen lassen. Also du kannst sowohl Nachtsicht als auch Richtmikrofon einschalten, aber dann ist dir die Batterie wahrscheinlich relativ schnell leer. Also ist ein zentrales Spielelement, neben dem Wegrennen auch noch ein paar Batterien mit einzusammeln.
Genau, irgendwie. Und das mit diesem Richtmikrofon ist ein ziemlich clevere Mechanik. Die ist wirklich, wirklich gut. Also nicht nur technisch, einfach fantastisch umgesetzt. Das Sounddesign ist da sagenhaft, weil sie es irgendwie geschafft haben. Also dann blendet so diese Hintergrundmusik und alles, was da so an cinematischen Effekten sozusagen drin ist, alles, was so an inszenatorischen Sachen, so Musiklayer oder was weiß ich, irgendwelche Atmo-Effekte blenden dann aus. Und du hast dann aber so einen fokussierten Klang. Und irgendwie haben die es geschafft, das dann auch wirklich wie bei einem richtigen Mikrofon so zu machen, dass dann so Klangquellen, die direkt von vorne kommen, dann auch immer in so einem sehr engen Kegelradius abgefangen werden. Und das ist So, also gerade für Leute, die Schleichspiele mögen, einfach eine echt geniale Art und Weise, die Umgebung zu erforschen. Also sowas in der Form habe ich auch noch gar nicht gesehen und es ist wirklich gut gemacht. Man kann dann irgendwie so durch Wände hindurch oder durch andere Sachen, ja gut, Wände vielleicht nicht unbedingt, aber so sagen wir mal, irgendwas ist im Nebel irgendwo vorne versteckt, dann kann man zum Beispiel sehr gut ausmachen, wo sich die Angreifer gerade befinden, weil man kann es auch sehr gut hören, weil die zum Beispiel Geräusche machen, weil die keuchen, weil die, keine Ahnung, Gebete vor sich hin brabbeln oder irgendwie sowas irgendwie. Und man kann das auch.
Gebete, ja?
Ja, Gebet in Anführungsstrichen. Aber so Zeug, ne? Und manche singen auch. Also sie haben auch alle auf jeden Fall irgendwie so eine akustische Signatur, sodass du das sehr gut unterscheiden kannst. Und die Mechanik funktioniert fantastisch.
Es ist wirklich brillant, muss man fast schon sagen. Man sollte ja solche Spiele generell immer nur mit Kopfhörern spielen, weil man dadurch natürlich auch einen gleich taktischen Vorteil hat. Also auch so Titel wie Alien Isolation beispielsweise, die, wenn du das mit Kopfhörern spielst und deinen Gegner genau im Raum verorten kannst, wenn das gut abgemischt ist, das ist natürlich gut. Aber in Outlast 2 mit dem Richtmikrofon einfach noch den nächsten Schritt sozusagen zu gehen in der Mechanik und dir proaktiv da quasi Sound als deine Waffe in die Hand zu drücken, ist echt super. Hat mich auch überrascht. Ich habe das nicht gewusst, dass das drin ist in dem Spiel. Und irgendwann bringen sie das dann so und sagen, ja, Richtmikrofon, das wird dir dann irgendwann so in so einem kleinen Ding eingeblendet und ab dann benutzt man das und ist auch recht, man wägt dann auch immer so ab. Also wie oft saß ich in einem Fass im Dunkeln, hab's Licht ausgehabt und hab aber mit dem Richtmikrofon mich in dem Fass gedreht, um zu gucken, wo sind die Angreifer, kann ich jetzt wieder raus?
Oh, da sprichst du jetzt auch gerade ein ganz wichtiges anderes Element noch an. Man kann sich natürlich auch verstecken. Das konnte man im ersten Teil auch. Das ist hier aber auch tatsächlich ein bisschen erweitert. Also man kann sich nicht nur unter dem Bett verstecken oder irgendwie in Schränken, so wie das im ersten Teil auch war, sondern man kann sich jetzt auch in Fässern verstecken und, was besonders cool ist, wenn man im Wasser ist, untertauchen.
Ja.
Das ist richtig, richtig cool, weil man sieht dann nämlich wirklich alles nur verschwommen. Und nur so Licht da oben, und man muss dann echt ein bisschen schätzen und man kann dann mit den Schultertasten spähen. Und das ist so viel, das ist so effektiv, das glaubt man gar nicht. Das bringt richtig gute Atmosphäre.
Es ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil für den Nervenkitzel, weil du kannst ja natürlich auch nicht unendlich unter Wasser bleiben und die Gegner, die dich da verfolgen, also man muss mal kurz dazu sagen, das Spiel spielt eigentlich permanent nur bei Nacht, wie sie es auch gehört. Und so ist es. Deine Häscher haben auch Taschenlampen, was auch dazu führt, dass du auch immer mal wieder Batterien findest. Und wenn dann so eine Taschenlampe durch die Dunkelheit streift und du gerade in so einem See rumhängst und der Scheinwerfer der Taschenlampe so leicht über dich streift, da kommt auf jeden Fall sehr gut Atmosphäre und Spannung auf. Einfach nur durch dieses leichte Mittel. Das ist schon sehr gut.
Super gemacht. Also die Kamera ist generell auch super cool ins Spielgeschehen integriert irgendwie. Also man hat sich da schon im ersten Teil, ist halt auch klar geworden, dass es auf jeden Fall ein großes Stück der Identität von Outlast ist. Und das hat man hier nochmal erweitert. Also es gibt das ganze Menü und auch so die ganze Itemverwaltung, die ist nicht gelöst durch ein separates Menü. Also da geht jetzt nicht irgendwie so eine Tafel auf und dann machst du irgendwie Zeug, sondern die haben im Prinzip eigentlich das gemacht, was die auch bei bei Alone in the Dark 5 haben die das gemacht.
Ja.
Und das ist cool. Das ist richtig cool. Also du beschreib mal.
Ja, man hat quasi das Inventar an sich dran und man guckt dann so runter und links hat man dann irgendwie so eine Jackentasche voll mit Batterien, rechts irgendwie so ein paar Mullbinden und wenn man was in seinem Camcorder, also die Dinge, die man aufzeichnet, suchen möchte, dann guckt man auch nach unten und klappt halt den LCD-Bildschirm aus und schaut dann auf den Screen. Also das ist alles so an dir dran und es ist nichts, was dich quasi vom Spielgeschehen trennt. Also kein Startbildschirm und deswegen alles immer sehr unmittelbar und sehr bedrohlich, trotz allem.
Ja, genau. Und das ist so, man kann es auch sehr, sehr gut erkennen. Also die Mullbinden, die sind, also man guckt da so in die Tasche rein, die sind so leicht verdeckt so von einem, weiß nicht, von so einer, es gibt ja bei Taschen immer so diese Überfalte, ich weiß nicht, wie man die fachmännisch nennt, aber das, was man so zum Zuknöpfen irgendwie benutzt, das ist dann halt da geöffnet, dass du da reingucken kannst und du schaust dann halt auch so an die runter und das ist auch cool, dass der Typ, der ist halt Kameramann und der hat halt wirklich auch einfach eine Kameraweste irgendwie an, so wie man es von vielen Drehs kennt, mit vielen Taschen, weil du da einfach dann Kleinkram drin hast.
Genau, da kann er alles wirklich reinstecken, die Speicherkarten und so.
Genau, ich kenne das von meinem Filmstudium auch, dass diese Taschen einfach sehr, sehr praktisch immer waren. Die hat man halt immer gehabt, weil, also die haben ja auch, weiß nicht, Angler haben das zum Beispiel auch, weil sie da ihr Zeug irgendwie drin haben.
Also und das gut macht aussehen super damit.
Nicht nur gut aussehen, das ist auch praktisch und es macht so viel Sinn. Also es wirkt sehr realistisch, dass der diese Kleidung hat. Das ist nicht einfach irgendwie eine super Spezialweste, die er zufällig dabei hat, sondern er ist halt Kameramann und benutzt das, was er kann. Und das clever gemacht.
Es ist aber auch nicht umständlich. Also, weil wir jetzt vorhin kurz Alone in the Dark genannt hatten, da war es ja sehr fummelig, dieses Menü im Spiel drin, sondern das geht halt wirklich flott. Es bremst einen nicht aus. Es sorgt, wie gesagt, eher für Spannung, weil wenn man dann doch mal so an sich runterguckt, so, okay, wie viele Mullbitten habe ich noch? Ah, die kann ich gerade nicht mitnehmen. Und dann bist du aber natürlich immer noch im Spiel und du kannst immer noch angegangen werden und man sollte nicht einfach auf einer offenen Kreuzung da rumstehen und mal so in seinen Taschen fummeln. Also,
genau. Das macht schon Sinn. Aber Alone in Dark hatte ja so eine Pionierrolle. Also die haben ja sehr viele Sachen damals ausprobiert, die heute in verbesserter Form irgendwie in anderen Spielen auftauchen. Aber du hast völlig recht. Also die Idee fand ich damals schon total geil.
Ich auch.
Hat sich dann nicht ganz so perfekt gesteuert so. Das haben sie dann mit der PS3-Version noch ein bisschen besser hingekriegt irgendwie. Inferno oder so hieß die neue Auflage. Aber dann hier bei Outlast ist es halt total reduziert. Also du konntest ja bei Alone in Dark auch Gegenstände kombinieren oder genau, so Zeug machen. Sowas gibt's in Outlast zum Beispiel nicht, weil Outlast ist sehr reduziert. Also du kannst jetzt keine Items aufnehmen und da jetzt so Resident Evil-mäßig irgendwie Sachen auch kombinieren oder so. Das muss man auch fairerweise sagen, da ist Outlast einfach auf das Nötigste reduziert. Aber die Kamera finde ich cool, weil du kannst Events aufnehmen. Also wenn du auf was Wichtiges stößt, dann und du bist gerade in der Kameraansicht, dann kannst du, dann gibt's so eine Anzeige, dass da jetzt gerade eine Aufnahme stattfindet. Und dann wird diese Aufnahme, also tatsächlich 1:1 das, was du aufgenommen hast, inklusive aller Zooms, Handwackler oder wenn du, keine Ahnung, dich bewegt hast, wird aufgenommen und auf deiner Kamera gespeichert. Und das ist dann sozusagen das Tagebuch. Also das ist dann so eine Art Videolog. Und wenn du dir das später anguckst, dann kommentiert er das dann irgendwie auch nochmal, der Protagonist.
Fand ich richtig cool. Ich habe das auch am Anfang nicht gerafft. Also im ersten Outlast war es ja noch so, wenn man halt immer mit der Kamera unterwegs ist und dann halt auf irgendwelche grotesken Dinge stößt oder was halt interessant wäre, dann hat das Spiel immer automatisch aufgezeichnet, hat man quasi so ein Feedback gekriegt. Also so ein Sammelfeature gewesen, was vielleicht auch so ein bisschen nur für die Achievement Hunter war. Und hier füllt sich dann halt so langsam beständig ein Kreis, wenn du das Objekt des Interesses im Fokus halt hast oder zumindest so halbwegs. Und ich habe das erstmal nicht gerafft, warum das so ist. Ich dachte mir einfach bloß, okay, sie wollen da vielleicht auch wieder ein bisschen Spannung reinbringen, weil sie dich bestimmt auch mal in eine Situation stürzen werden, wo halt eben was Interessantes zum Aufnehmen da ist, die aber halt, was weiß ich, irgendeine Bedrohung im Nacken sitzt und dann du abwägen müsstest. Und habe das erstmal nur hingenommen, habe alles probiert einzufangen, was es mir so hingeschmissen hat und habe erst wesentlich später, also ziemlich gegen Ende gerafft, so, oh, ich kann mir mein Footage selber angucken und dann macht er quasi so ein Voice-Over aus seinen Gedanken, was er halt so dazu empfunden hat oder was ihm dazu eingefallen ist drüber. Und das fand ich so, boah, das ist echt eigentlich ziemlich cool.
Ja, ja. Und auch so die Implementierung von Dokumenten. Also natürlich Horrorspiel-typisch findest du auch unterwegs irgendwelche Briefe, irgendwelche Menschen an andere geschrieben haben. Und also man kann sich drüber streiten, ob dieses Spiel jetzt diese Briefe an sich gebraucht hat. Ich fand schon, dass das ein bisschen das Pacing gestoppt hat. In dem Fall jetzt. Ne? Es gibt andere Spiele, wo das super funktioniert. Mhm. Aber die Art und Weise, wie das eingebaut ist, ist super geil. Weil der macht natürlich ein Bildschirmfoto. Der nimmt dieses Dokument in die Hand, hat dann automatisch seine Kamera rausgeholt, macht dann so Klick. Das gibt's bei so Camcordern einfach eine Taste für Fotos irgendwie, da wird ein JPEG gespeichert. Und genau das taucht dann in dein Archiv auf. Und kannst du auch mitten in der Action, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du willst es später irgendwie lesen, kannst du es natürlich dann im Log dann irgendwie aufrufen. Das wird dann auch immer mit so einem Ausrufezeichen markiert. Aber einfach clever von der Immersion, ne? Dass es irgendwie nicht einfach ein separates Menü ist und der Text ist da, sondern es ist ein Foto von dem Dokument, das du gefunden hast. Und das geil.
Ja, also es ist genau dieselbe Sache wie mit dem Menü oder beziehungsweise deinen Batterien, die du in der Tasche hast. Es gibt keinen Bruch. Es gibt niemals einen Bruch. Es gibt keine Menüs, die aufploppen. Du kannst dir das Footage auch noch aus dem Hauptmenü tatsächlich dann später angucken. Das geht nachträglich. Aber im Spiel selber, wenn du das alles da drin, also du könntest komplett von A bis Z durchspielen und das ist so einfach nie irgendwie was Separates oder getrennt und ja, außer vielleicht mal
genau, einen Bildschirm. Man kann halt auch die Einblendungen für die Steuerung, also es gibt immer so Tutorial-Einblendungen, die man optional ein- und ausschalten kann für die Leute, die manchmal vielleicht vergessen, dass es bestimmte Aktionen gibt.
Was ist der A-Knopf? So. Oh Gott.
Ja, doch, also manchmal vergisst man das ja irgendwie so wie in der Aufregung, dass man sich dann doch noch ducken kann oder kriechen oder so.
Vor allem in dem
dann
Spiel.
Daran kann. Ja, ja, da erinnert dich das Spiel dann auch noch mal irgendwie dran, aber die das kannst du auch ausstellen, so dass der Immersionsfaktor auf jeden Fall sehr, sehr groß ist. Also richtig gut gemacht, was das betrifft. Und ja, jetzt kommen wir so langsam in den Spoiler-Teil.
Ja.
Vielleicht können wir noch kurz was zur audiovisuellen Gestaltung sagen. Also das ist von Red Barretts, die auch das erste Spiel gemacht haben. Das sind dieselben Entwickler vorher. Das sind so ehemalige Leute aus AAA-Produktionen, die sich zusammengeschlossen haben und in einem sehr kleinen Team, also die sind wirklich nur eine Handvoll. Ich glaube, das sind so zwischen 10 und 20 Leute, glaube ich, im Kern. Also nicht so viele. Und die haben dementsprechend visuell jetzt nicht das oberfetteste Spiel gemacht. Was man sieht man auch an den Animationen. Die sind manchmal nicht wirklich nicht gut aus. Dafür ist aber die auf das Spiel die ganze Zeit einfach immer super fluppig und hat super geile Beleuchtungseffekte. Also die spielen sehr, sehr gut mit Licht und Lichtstimmung und mit so, wie soll man sagen, so Spiegelung und sowas. Also alles irgendwie was mit Licht und Reflexion zu tun, das sieht einfach fantastisch aus. Und auch so Lichteinfälle wie dieses füllende Licht. Also wenn Licht so ein Volumen hat durch Luftfeuchtigkeit oder so, das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Aber was das Ganze toppt und was das Ganze letztendlich richtig gut macht, weil das ganze Spiel ja sowieso zum meisten Zeit in der Dunkelheit spielt, ist das Sounddesign. Das Sounddesign ist absolute Weltklasse. Das ist so geile. Also nicht nur wegen dem Richtmikrofon, sondern es ist allgemein im ganzen Spiel so sensationell gut zusammengemischt in der Kombination mit Musik und Soundgeräuschen. Und die Sprachausgabe ist auch richtig gut. Also die ist auf Englisch.
Es tut schon fast weh teilweise.
Ja. Alter, also wenn, manchmal kennt es, ne, wenn Leute schreien in Spielen, dann denkt man oft, das war ja cheesy, das glaube ich jetzt nicht. In diesem Spiel glaubst du es. Also wenn da jemand schreit vor Schmerz zum Beispiel, oder wenn da jemand flucht, oder wenn da jemand anders hat, du glaubst einfach, dass diese Menschen diese Erfahrung gerade gemacht haben. Und das ist also Riesenrespekt. Der Sound ist mit Abstand das Beste an der Präsentation, finde ich.
Ja, ich finde auch die Grafik gar nicht so schlecht. Also man muss natürlich bedenken, du hast ja schon ein kleines Team, Indie-Spiel eigentlich im Herzen. Es läuft nur auf Unreal Engine 3. Und dafür sieht's eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut aus. Aber ja, die Charaktermodelle sind manchmal schon ein bisschen krude. Aber der Rest ist wirklich über jeden Zweifel haben. Also wie gesagt, Kopfhörer oder bitte, bitte, brachial gute Anlage, dann hol dir da das Maximum raus, weil das ist schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, das letzte Spiel, was mich soundtechnisch so in seinen Bann gerissen hatte, war auch wieder hier das Beispiel Alien Isolation. Auch hier wieder super, natürlich die ganzen Schreie und auch die Sache, dass du halt alles auch im Raum verorten kannst. Du weißt halt genau, wenn dir halt 2, 3 Leute am Arsch kleben, dann du hörst es und die Nackenhaare stellen sich förmlich auf. Es ist schon sehr gut.
Es ist echt fantastisch gemacht. Und also das holt Grafik, also ich will jetzt auch nicht sagen schlecht, aber die Schwächen, die es in der Optik hat, das holt der Sound so locker wieder raus und es ist
ja auch eigentlich immer sehr dunkel, das Spiel. Also sagen wir mal ehrlich, viel muss da ja auch nicht gehen, grafisch so. Du bist eh ständig im Dunkeln.
Ja, ja.
Bisschen dunkel.
Aber ist so das Niveau von Outlast 1, finde ich so. Also da hat sich optisch jetzt kein so großer Unterschied getan. Also der größte Unterschied ist aber natürlich, vielleicht kann man das noch abschließend sagen, dass man zu weiten Teilen unter freiem Himmel unterwegs ist, was auch ein ganz cooler Change of Pace sozusagen ist.
Das ist der größte Unterschied zum ersten.
Genau. Also im ersten ist es ja wirklich diese klaustrophobische Anstalt, wo du fast immer in so Räumen unterwegs irgendwie bist. Und hier bei dem zweiten bist du fast die meiste Zeit irgendwie draußen unterwegs. Und das ist cool.
Sie schmeißen dich quasi in die andere Ecke der Angstzustände hinein, wo halt irgendwie so die klaustrophobischen Gänge, die ja dir Angst machen, weil du halt nicht rauskommst, ist es hier so, sie schmeißen dich in so ein weites Feld und du bist so, hier, bitte, du stehst im Wald, deal with it. Und okay, ich hab Angst.
Ist auch für ein kleines Team auch eine Herausforderung, dann sowas zu machen. Also so Spiele, die in Räumen spielen, sowas ist etabliert. Sowas hat man oft gesehen. Man kann sich an vielen Beispielen orientieren, was man besser machen kann, was man viel machen kann. Und keine Angst, man ist auch in Outlast in vielen, teilweise sehr klaustrophobischen Räumen unterwegs. So ist das nicht. Also diese Ängste werden auch alle abgedeckt. Es ist nur so, dass das überraschend viel frei ist, also viel im Wald. Und das ist jetzt nicht so Open-World-mäßig. Also im Gegenteil, das Spiel ist der Linie. Ja, aber das ist für ein Indie-Team immer sehr schwierig, sowas zu machen, das überzeugend hinzukriegen. Also gerade so auch, was die grafische Darstellung betrifft. Aber das haben sie gut hingekriegt. Also es hat echt coole Sachen. Also jetzt kommen wir in diesen Spoiler-Teil. Ich würde es, jetzt bevor wir da reinkommen, ich würde es eingeschränkt empfehlen für Horrorfans.
Ja, ich würde es eigentlich auch nur für Horrorfans empfehlen und tatsächlich auch für Freunde des ersten Teils, die werden in etwa wissen, was sie kriegen. Also ja, Horrorfans sollen wirklich bedenkenlos zugreifen. Definitiv.
Genau. Horrorfans brauchen das. wirklich, also alle anderen, aus verschiedenen Gründen würde ich es für alle anderen nicht empfehlen. Erstens, das Spiel ist wirklich grausam.
Ja.
Also es ist wirklich grausam. Es ist es ist in Deutschland auch rausgekommen. Es hat eine USK 18 Also ist jetzt auch etwas, was man, wenn man sich das zutraut, natürlich spielen kann. Es ist, aber es geht an bestimmten Stellen moralisch, wie auch so, was die Darstellung betrifft und auch, also vor allem, was die Themen betrifft, alles, was so irgendwie in den Texten zum Beispiel in diesen Briefen beschrieben wird und so, das ist teilweise echt, echt krass, mit ziemlich vielen sexuellen Untertönen vor allen Dingen auch.
Ja, das ist ein großer Unterschied zum ersten, wobei vielleicht der Whistleblower-DLC vom ersten da noch ein bisschen die Kerbe schlägt, aber hier ist, ja, also die Gewalt haben sie nochmal erweitert, um nicht nur um eine sexuelle Komponente, die dann, ja, auf die gehen wir dann später noch ein, aber ja.
Auf die gehen wir später nochmal detailliert ein, aber das ist krass. Also das muss man wissen. Outlast 2 ist ein Spiel, das will an Extreme gehen. Mhm. Visuell macht es das nicht unbedingt, aber die Themen stehen halt so auf jeden Fall im Raum und das muss man wissen. Und das Zweite ist, weswegen ich es eingeschränkt empfehlen würde, ist halt auch, weil vor allen Dingen auch gegenüber des ersten Teils ein bisschen weniger Spiel drin ist, hatte ich das Gefühl. Und da bewegen wir jetzt uns so langsam auf Spoiler-Territorium. Ich sag nochmal ganz vorsichtig, spoilerfrei, es ist kein Spiel, das von der Mechanik lebt. Man hat eher das Gefühl, man spielt einen interaktiven Film. Und das kann super geil sein, aber wenn man sich auf sowas Mechanisches eher einstellt, sagen wir mal sowas wie Resident Evil 7, wo man viel auch Itemverwaltung hat oder man muss viele Rätsel lösen oder irgendwie viel Ressourcenmanagement machen, das alles hat Outlast 2 komplett gar nicht. Also es ist so ein bisschen wie so ein Walking, es ist ein Running Simulator.
Ja, stimmt. Ja, es ist so, tatsächlich, das was du in den ersten 5 Minuten des Spiels machst, wirst du auch noch in den letzten 5 Minuten des Spiels machen. Da ändert sich nicht viel.
Wenn man Bock jetzt auf sowas hat und einen langen Abend hat, das zu spielen und sich drauf einstellt und nicht erwartet, jetzt ein mechanisch herausforderndes, vielseitiges Spiel zu bekommen, dann sei Outlast 2 dringend empfohlen. Aber es ist kein Spiel, das nicht einmal durch beeindruckende Survival-Horror-Mechaniken lebt. So, also es gibt andere Survival-Horror-Spiele, sind generell immer ein bisschen reduzierter, aber hier noch weniger. Noch weniger als der erste Teil. Also die haben sich da voll auf Inszenierung konzentriert und das hat so seine Vorteile, aber auch Nachteile. Und wenn man damit leben kann, dann kann man Outlast 2 auf jeden Fall, also dann ist es wirklich sehr zu empfehlen. Ist auch so, weiß nicht, 6, 8 Stunden lang, je nachdem, wie man spielt.
Ah, je nachdem, wie schnell man durchkommt, ne?
Genau, aber ich bin fast nur gerannt die ganze Zeit. Bin ich kaum versteckt. Deswegen hatte ich so nach 6 Stunden durchgespielt, aber der erste Teil war auch ungefähr so lang so.
Ja, gut.
Stimmst du mir zu? So?
Dann? Ja, ja, doch. Ja. Im Großen und Ganzen kann man das so sagen, ja. Ist richtig.
So, dann kommt jetzt die Zäsur. Das Spoiler-Teil.
Lass uns jetzt Hand in Hand auf die Streckbank legen und.
Genau. So, jetzt, seid gewarnt, ne? Ihr könnt ja später wieder kommen, euch das anhören, wenn ihr das noch spielen wollt. Wirklich jetzt. Also, wir reden jetzt hier volles Rohr. Dings 1, 2, 3. Alter Schwede, was ist da eigentlich passiert?
Was genau meinst du von den vielen Dingen, die da eigentlich passiert sind?
Wo fangen wir an? Also, das ist eine gute Frage. Man kann jetzt nicht alles im Detail erklären, aber wir wissen ja Satanisten. Lass uns dann erstmal über die Satanisten sprechen.
Genau, erstmal über den Kult.
Ja.
Ach,
ich habe dir das Zepter überreicht, das Podcast.
Ah, ja, das Kult-Zepter. Also, wir haben es hier natürlich mit einem ganz abgefuckten Typen zu tun, der wieder mal an der Spitze sitzt und seine Fanatiker da schön antreibt und die sind so ein bisschen auf dem Trip, es geht so in Richtung das Ende der Welt, so. Mhm. Hat man so das Gefühl, es gibt zwei Fraktionen erstmal. Das weiß man am Anfang noch nicht, aber das, wie gesagt, wir sind im Spoiler-Teil, alles egal. Und die einen bereiten sich darauf vor und dann hast du irgendwie noch so einen anderen Kult, der dann auch noch später dazwischen funkt. Die sind eher so heidnisch unterwegs, mit so Masken auch. Und diese beiden Parteien sind anscheinend so ein bisschen im Clinch miteinander. Und während der eine probiert halt mit religiösem Fatalismus da gegen das Ende der Welt entgegenzusteuern, sind die anderen dabei, ihren Herr und Erlöser, den Satan, mehr oder weniger willkommen zu heißen und da den Weg zu ebnen. Und du bist da mittendrin. Und ja, das ist so das Setting und währenddessen musst du deine Frau finden und man ist so, was? Und recht schnell wird auch klar, dass deine Frau auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen übel mitgespielt wird, wie die den meisten Frauen in diesem Spiel. Das ist, oh mein Gott.
Oh mein Gott, ja. Also es ist ein Spiel, es passt aber zum Thema. Also wir reden ja hier über religiösen Fanatismus und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, wenn ich jetzt, also bitte Entschuldigung an alle Leute, die jetzt religiös sind, das meine ich nicht böse, aber in der ursprünglichen Fassung von vielen, vielen Büchern, also in den alten Schriften, ist die Rolle der Frau nicht so gut. Also
das hast du jetzt aber, das hast du aber schön formuliert. Nicht.
Ich formuliere das jetzt vorsichtig, weil ich niemanden auf die Füße treten will. Es ist, viele Religionen sind jetzt mittlerweile auch moderner und passen sich jetzt halt auch der Zeit an. So, das ist ja auch cool und auch sogar, also man sieht es ja auch am Papst irgendwie, der dann, der selber in der, das Oberhaupt der katholischen Kirche, der aber selber dann schon sagt, so, ja, also wir können jetzt hier nicht alles so machen, wie die das vor 100 Jahren wollten, sondern wir müssen uns halt auch müssen damit der Zeit gehen und so. Das zeigt sich dann ja an solchen Sachen. Aber Outlast 2, und deswegen finde ich das auch inhaltlich sehr interessant, zeigt halt einfach, wenn Religion so wie früher in diesen ganz Uraltschriften irgendwie so aufgefasst wird, dann steht vor allem, also der Mensch als solches sowieso nur so als Vase, als Hülle für irgendwas Überweltliches irgendwie da. Das ist ja auch etwas, was in vielen Horrorliteratur so aufgenommen wird. Du als Portal für Dämonen und sowas irgendwie. Und das gilt natürlich insbesondere für Frauen, weil sie nun mal eine Gebärmutter haben. Richtig. Und das ist in diesen Schriften einfach etwas, was da machen die auch keinen Hehl draus. Das ist einfach so komplett da drin. Und es gibt für die Frauen dann oft immer nur zwei Rollen in diesen religiösen Sachen, in diesen Horrorliteratur jedenfalls. Entweder sind Hexen oder irgendwelche Menschen, die so Rituale irgendwie durchführen und irgendwie geweiht sind und sich auskennen mit solchen Sachen, die Dinge beschwören. Oder es sind einfach tatsächlich Transportmittel.
Ja, sie sind quasi so das Gefäß für den Heiland oder was auch immer da gerade anrückt.
Genau. Und das ist super mies. Also das ist auch super unangenehm, wenn man das sieht im Spiel. Also es ist wirklich auch. Das ganze Spiel zieht dieses Thema auch durch. Man liest dann auch zwischendurch Dokumente von anderen jungen Frauen, die auch irgendwie so solches Zeug dann irgendwie brabbeln. So, ja, der Satan soll durch mich kommen und soll mich nachts heimsuchen und so. Und das ist ganz klar, um welche Themen es da geht. Und das ist super krass. Also man liest, es wird längst nicht alles visualisiert, aber das muss auch gar nicht, weil in deinem Kopf sind diese Bilder irgendwie drin und es ist wirklich grausam.
Also das wird spätestens bei der einen Szene in der Kirche auch ganz stark genutzt. Also dieses Nicht-Visualisieren, aber nur durch Audio, wenn sie dir das dann transportieren. Also das können wir jetzt mal hier an der Stelle sagen, es wird wahrscheinlich eine Vergewaltigung angedeutet so. In dieser Kirchenszene, während man sich unten durch die Dielen quasi im Unterboden da so durchschleicht und sich einen Weg probiert zu bahnen in die Kapelle. Auf die eine oder andere Art wird anscheinend gerade deine Frau irgendwie da, ja, für den Heiland vorbereitet, sagen wir es mal so.
Und das ist auch, also das Einzige, was dem Ganzen dann so diesen übernatürlichen Kontext gibt, ist, dass diese übernatürliche Schwangerschaft, die dann stattfindet, weil sie soll natürlich den Dämon, den Heiland, so wie diese Kultleute das nennen, dann auf die Welt bringen. Und das passiert aber alles innerhalb einer Nacht so. Also das ist jetzt nicht dieser Zyklus von, also nicht so wie bei Rosemaries Baby zum Beispiel, dass es dann wirklich die natürliche Zeit irgendwie dauert, diese 9 Monate. Und Rosemarie merkt dann so mit der Zeit, dass da irgendwas nicht stimmt. So bei Outlast ist das alles auf Speed. Also irgendwie innerhalb von einer Nacht wächst dieses Kind heran und irgendwas stimmt da nicht. Und wenn du deine Frau, also die des Protagonisten am Ende des Spiels, das passiert alles in einer Nacht. Und das ist so das Einzige, wo du als Spieler dann noch so sagst, ah, okay, das hat nichts mit der Realität zu tun, ist ganz weit weg. So, das ist alles unrealistisch, aber es ist mega unangenehm. Und das ist so eine der Stärken und Schwächen gleichzeitig von diesem Spiel. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich es krass, dass sie das, und es passt auch in dieses Satan-Thema irgendwie rein. Aber ich weiß nicht, ob dieses Spiel subtil genug ist, oder das Händchen dafür hat, so ein Thema zu behandeln.
Also immer wenn die Charaktere dann, also wenn du dann mit Lynn interagierst, so haben sie das für mich als Spieler nicht wirklich gut rübergebracht in den kurzen Momenten, wo man sie dann wieder begleitet für das kurze Stück, wo das dann eben klar wird, was passiert ist, und dann wird halt eben auch im gleichen Zug klar, dass es anscheinend sehr schnell voranschreitet, die ganze Nummer, und das ist schon so, what the fuck, okay. Und da fand ich es ein bisschen, also da war die Narrative ein bisschen schwach und man müsste sich das dann eigentlich selber auch dann über die Schriften und in seinem eigenen Kopf wieder mehr zusammenpuzzeln. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig, es ist ein sehr schmaler Grat, den sie da gehen, aber ich glaube, das war ihnen auch bewusst.
Es ist vor allen Dingen aber auch, also ich fand dann die Stellen dann auch besser gelöst, wo die wirklich subtiler sind. Also durch diese Texte zum Beispiel. Und dann gibt es auch, also sie werden das, diese Arschgeigen, die werden das dann irgendwie auch an anderen Stellen noch viele Male versucht haben mit anderen Frauen. Und es gibt da tatsächlich dann eine Stelle, wo du dann irgendwie durch so einen Keller kriechst und vor deinen Häschern entkommen möchtest. Und dann ist dort eine Frau, die ist angekettet. So. Und die sagt nichts, die macht nichts, die sitzt da einfach nur und das erklärt alles.
Ja.
Da muss man nichts weiter zu sagen.
Ja, zu dem Bild, das Bild ist dann einfach da, es ist dann in deinem Kopf.
Genau. Das ist dann einfach in deinem Kopf. Und diese, und das wäre besser gewesen als das, was sie dann später versucht haben. Also dann kommen auch wirklich, also du wirst dann ja auch Zeuge von der Geburt und sowas alles so. Und das ist vielleicht alles ein bisschen zu viel. Also vielleicht ein bisschen zu viel gewollt.
Ja, klar, es ist halt schwierig, ne? Man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht irgendwo kleben bleibt. Also man denkt da schon auch drüber nach, ne? Es ist halt, das Spiel macht dann vielleicht an den falschen Punkten dann auch keine Aussage und macht dann an den nicht so günstigen Punkten eine. Es ist, wie gesagt, sehr, 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 sehr schwierig. Wie ging es dir bei der einen Stelle in der Kirche mit der Streckbank, dass wir die nochmal vielleicht auch gleich nochmal aufgreifen?
Es geht. Bisschen überflüssig so, also hätte ich jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde, das ist, also Outlast, ich finde, das sieht man diesen ganzen Spiel an. Outlast ist an vielen Stellen, die wollten halt den ersten Teil toppen.
Ja, ja. Mehr Teil Gewalt, mehr krasse Scheiße, so mehr
genau. Bestimmung. Und auch der erste Teil hatte ja auch diese Andeutung von sexueller Gewalt. Die ging da dann gegen Männer, dann wurden dann irgendwie die Genitalien abgeschnitten und solche Sachen. Und das wollten sie jetzt halt in diesem Teil dann durch das Satanismus-Thema dann halt auf Frauen münzen. Aber auch so, und es ist, ich weiß nicht, also das, ich hätte mir da einfach eine bessere Schreibe dann gewünscht. So, ich sage ja nicht, dass man das Thema nicht machen darf, weil gerade, also wenn du dich ein bisschen mit Satanismus beschäftigst irgendwie, ich habe danach halt auch ein bisschen gegoogelt und geguckt und so, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das sind ja alles durchaus Sachen, die ähnlich dann thematisiert werden. Und wie gesagt, lies mal die alten Schriften, das ist gruselig,
was ja, da oder halt geht. Auch generell, was, wenn es in so dieses Sektenzeug geht, es gibt genug Gerichtsverfahren, die man sich drauf schaffen kann, da gibt es auch irgendwelche Dokus im Internet. Also es ist leider auch ein Teil einer Realität, in der wir leben und deswegen vielleicht auch bloß ein Produkt unserer Zeit. Aber ja, sie probieren das ja auch so ein Stück weit konter zu karieren, indem sie die auch Antagonisten halt eben hinstellen. Es gibt ja so, ich sag mal, so drei große Haupthäscher, die dir da so hinterher hetzen für mehrere Stunden und zwei davon sind auch weiblich und die eine Alte mit der riesigen Axt, ich habe erstmal gar nicht gerafft, dass es sich hierbei um eine Frau handelt, aber wenn die auf den Plan tritt, dann rennen auch die ganz Normalen erstmal weg und flüchten und wenn die an den Fersen klebt, ist schon so uiuiui. Also, ich weiß
nicht. Diese Schamanin oder so, ne?
Ja, die mit dieser riesigen Axt, die der da hinterherzieht.
Also genau.
Immer vor sich hin brabbelt. Und dann hast du noch die andere von den Heidnischen, wo ich eben anfangs dieses God doesn't love you, not like I do, da.
Ja, genau, ja. Die ganz eindeutig ganz eindeutig begatten möchte, ja.
Ja, die jagt dich ja dann durch dieses Höhlensystem gegen Ende. Fand ich übrigens furchtbar. Ich hasse Stollen, auch im ersten Resident Evil. Ich hasse den Stollen. Das ist so ein widerliches Szenario.
Ja, Stollen sind gruselig. Ich muss dich voll an The Descent irgendwie
denken. Ja, Descent, ja, genau, natürlich. Ja, genau. Das holt alles ab. Aber ja, es ist schon so, ich weiß nicht, ne? Es ist ein bisschen schwierig. Der Grad ist wirklich sehr schmal, was sie da machen mit der Rolle der Frau.
Also ich finde das gut, dass sie das, also ich sag mal so, ich sehe das zweischneidig. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie das Thema aufgegriffen haben, weil ich finde, bejubel ich auch tatsächlich Far Cry 5, weil ich finde ganz gut, dass man halt aufzeigt, dass religiöser Fanatismus nicht nur bloß auf den Mittleren Osten irgendwie zu setzen ist und irgendwie auf Muslime und so, da wird einfach mal gezeigt, religiöse Fanatiker, die nutzen einfach etwas aus. Und das ist völlig egal, was für eine Religion das ist. Das hat nichts mit der Religion an sich zu tun, sondern es sind einfach die Menschen dahinter, die so krank sind.
Fanatismus ist scheiße, egal wo er herkommt, egal aus welchem.
Genau, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das kann halt eben halt auch bei Christen passieren irgendwie. Christen, also wir aus unserer Umgebung hier in Deutschland. Wir
Christen aus ihrer Umgebung.
Nein, aber wir haben ja auch überall eine Kirche stehen und so etwas irgendwie und wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt halt einfach so in Hinterwäldlerstaaten gibt es halt doch so abgegrenzte Bereiche, wo der Glaube einfach ein bisschen stärker in der Gemeinde verankert ist und so. Und das müssen längst nicht alles schlechte Leute sein irgendwie. Das ist natürlich auch ein furchtbares Klischee. Aber es zeigt halt einfach, religiöser Fanatismus ist egal, völlig egal, was für ein religiöser Hintergrund das ist. Das hat nichts mit der Religion an sich zu tun, sondern wie die Religion interpretiert wird von diesen kranken Gehirnen. So. Ja. Und Outlast ist natürlich so eine total übertriebene Fantasy-Übertreibung, so wie Far Cry wahrscheinlich auch eine sehr große Action-Fantasy-Übertreibung sein wird.
Ah, aber okay, aber wenn ich mit dem Mähdrescher bei Rednecks drüber fahren kann, ist mir das egal.
Aber es ist halt aber die Idee dahinter und auch so dieser Hintergrund, das merkst du halt einfach. Ja, da ist halt irgendwie ein wahrer Kern so. Und deswegen finde ich das erstmal vom Thema richtig gut, was dann einfach zeigt, so, Nee, seht ihr, ist es egal. Wo es herkommt, ist es halt einfach, kann jede Religion sein.
Das ist richtig. Und normalerweise kriegst du das ja in Spielen auch nicht so direkt delivered. Du hast zum Beispiel in vielen japanischen Rollenspielen, hast du immer auch wieder religiöse Motive, aber die sind dann halt in dieser Spielwelt verortet und dann geht's halt schon meistens gegen eine Religion oder auch gegen einen Fanatismus und das ist dann halt so augenzwinkernd. Man könnte dann sagen, okay, das könnte jetzt das und das Element sein aus dem Christentum oder sonst woher. Aber hier ist es wirklich, wirklich in your face. Es wird dir gesagt, hier, es geht um Satanismus, dann haben wir noch diese ganze Christus-Sache, die dann noch mit hinten dran steckt, die Geburt und halt alles und es wird halt auch mit dem Motiv der sieben Plagen gespielt im Verlauf des Spiels. Ja. Das fand ich ziemlich geil so.
Das war geil gemacht, ja.
Und das sind halt alles diese Sachen, wo du weißt, okay, es ist halt direkt, hier geht's ums Christentum und es wird dir klar gemacht, das ist so.
Ja, das ist so überdeutlich, das geht auch. Also es ist ja also nicht so etwas wie El Shaddai zum Beispiel irgendwie, was das Buch von Enoch dann irgendwie behandelt und wo man wo man zwar schon merkt, dass da christliche Einflüsse drin sind, aber schon ein bisschen Fantasie braucht, um die auch zu interpretieren, weil es ja selber sehr fantasievoll und da übrigens sehr positiv interpretiert wird. Aber hier bei All ist völlig klar, das ist halt einfach so diese Horrorversion. Und ich habe auch, als ich das gespielt habe, das Gefühl gehabt, das ist ein Spiel, das sich gegen Religion irgendwie ausspricht. So, finde ich interessant, passt auch gut in das Horrorszenario rein. Ich finde nur, also gerade was das Thema mit den Frauen betrifft, finde ich schade, dass sie es da nicht geschafft haben, den Charakteren bessere Lines in den Mund zu legen, ja, sozusagen. Genau. Also denen irgendwie bessere Dialoge zu geben. Also natürlich fluchen alle und ist ja auch eine blöde Situation. Aber es ist nicht so clever geschrieben dann so. Also es ist zwar mutig, dieses Thema anzuwählen, aber es bleibt einfach irgendwie auf diesem B-Movie-Horror-Niveau, so wie bei einem durchschnittlichen Horror-Splatter-Film irgendwie. Und es geht einfach nicht weiter darüber hinaus. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Intelligenz gewünscht, einfach ein bisschen mehr Cleverness.
Ja. Das ist das
fehlt.
Wenn es mal Dialoge zwischen Charakteren von Angesicht zu Angesicht gibt, die dich nicht direkt abstechen wollen, dann ist das in dem Punkt leider immer nicht so clever geschrieben. Das ist ziemlich auf den Punkt gebracht.
Und da scheitert das dann leider so. Und das trifft jetzt auch leider auch auf die zweite Handlung zu. Also es gibt ja etwas, was dieses Spiel sehr geil macht.
Oh ja.
Sehr geil.
Das fand ich ein sehr, sehr, sehr schönes Stilelement, weil es wird dann auch mal so ein bisschen an Silent Hill angelehnt, wird immer mal wieder so inszeniert, dass es so Shut-In-Momente gibt, anscheinend vom Hauptcharakter, wo wir anscheinend in seiner Vergangenheit sind, nämlich in einem recht prägenden Moment seiner Kindheit. Er war Schüler, ist das wie so ein Heim gewesen, ne? So ein christliches Heim, wo halt eben die Kinder unterrichtet wurden, mit auch hier wieder der christliche Hintergrund. Und man schleicht dann immer so durch die Gänge dieser Schule und muss dann auch von Punkt A zu Punkt B. Und das ist anfangs noch relativ harmlos und wird immer wieder genutzt, um sehr clever auch als Spielmechanik genutzt, um dir quasi so Cuts mehr oder weniger zu machen. Er blendet dann immer wieder so aus und du wachst dann quasi immer irgendwo anders wieder auf. Und man ist so, hä, okay, wo bin ich denn jetzt? Und das fand ich sehr schön. Also das war ein sehr schönes Spielelement und gut integriert. Und das nimmt aber zu an Häufigkeit, also diese Überblendung, dass du immer wieder in diese Paralleldimension oder was auch immer oder in seine Vergangenheit kommst, diese Frequenz nimmt zu und wird dann auch immer bedrohlicher und da gehen sie halt voll in die übernatürliche Richtung, so, da scheißen sie dich richtig zu mit Blutfontänen und Blut aus Sprinkleranlagen und fliegenden oder Regalen, die sich verschieben, also da geben sie Vollgas, was das Spektrum angeht, was ich gut finde. Und das mündet dann aber auch wieder in so ein krasses, tragisches Ereignis aus seiner Kindheit, was er da irgendwie so verarbeitet. Und es möchte wahrscheinlich einfach bloß sagen, so, hey, ist dem Charakter, passiert das gerade alles wirklich? Hinterfrag seine geistige Gesundheit. Das wollten sie wahrscheinlich eigentlich erstmal damit erreichen, so.
Also erstmal muss ich sagen, dass ich alle Szenen, die irgendwie komplett in dieser Schule gespielt haben, grandios fand.
Ja.
Ich finde, das waren für mich die absoluten Favoritenteile des Spiels. Das war so gruselig. Die
Nummer mit dem Pool. Ich bin fast gestorben bei der Nummer mit dem Pool, ey.
Alter Vater.
Das war unfassbar schlimm.
Unfassbar. Also wer es gespielt hat, der weiß es. Man landet irgendwie, man wacht auf. Also erstmal muss man sagen, diese Übergänge sind fließend. Also es ist immer so, wenn man irgendwo runterspringt oder wenn man irgendwie hinter so ein Regal kriecht oder wenn man so eine Tür aufmacht und da durchgeht oder, keine Ahnung, irgendwo runterfällt, dann ist das so wie so ein unsichtbarer Schnitt im Film. Und dann ist man plötzlich in dieser Vergangenheit so. Und das ist virtuos gemacht. Ja, grandios. Richtig, richtig, richtig gut. Also jedes Mal scheiß Gänsehaut bekommen, wenn das passiert ist, ey. Und vor allen Dingen, dann ist es auch erstmal kurz ruhig so, weil dann ist da einfach nur dieser leere Schulgang. Das ist eine Schule irgendwann abends so, eine katholische Schule natürlich. Und gruselig. Und irgendwann kommt dann nämlich auch der Punkt, wo dich so eine Kreatur verfolgt, so, die auch echt gruselig aussieht. Die hat so viele Arme und ist so verrenkt. denkt und so ein hässliches Gesicht und eine lange Zunge, die ich verfolgt. Das ist so ein bisschen wie der Pyramid Head aus Silent Hill, so, also irgendwie ja, so eine Art Gewissen, das sich verfolgt, ne? So würde ich es jetzt beschreiben. Der kann auch so ein bisschen rummorphen und verändert dann auch so die Wände. Also dann kommen so Pestbeulen aus den Wänden raus, sobald die da irgendwo entlang läuft. Das ist auch sehr geil. Das hat auch so einen super ekligen Sound irgendwie.
Und wie der riecht.
Ja, wenn er riechen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein richtig ekliges Gedöns. So. Ja. Aber hat mich komischerweise so von der Unnachgiebigkeit, wie er dich verfolgt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist von der äußeren Erscheinung, habe ich mich total an It Follows erinnert.
Oh, ja. Ja, stimmt. Ne, wenn man so drüber nachdenkt. Man könnte sagen, also wenn wir im Videospielsektor bleiben wollen, ist er so der typische Tyrant-Stalker-Charakter.
Ja.
Der dir einfach ohne auf Biegen und Brechen einfach hinterher rennt.
Richtig. Boah, aber daran hat es mich wegen der Schule halt auch, weil es
ja,
auch so eine Schulszene gibt, so, ey, und ich, alter Belli. So, und das fand ich richtig gut. Das Ding ist auch, es wird eigentlich eine gute, also auch wieder so eine typische, sehr religionsfeindliche Geschichte erzählt. Wir sind ja im Spoiler-Teil, deswegen darf ich auch verraten, dass es da darum geht, dass eine Schulfreundin von dem Protagonisten offenbar von einem Lehrer, einem Pastor, sexuell bedrängt wird und die läuft von ihm davon und stürzt dabei die Treppe runter. Ja. Und stirbt dabei. Und er fühlt sich halt total schuldig, weil er zuerst irgendwie nach Hause geht, aber dann hört er dann den Schrei von ihr und er sieht sie weglaufen, rennt hinterher und das ist dann aber zu spät so. Und das verfolgt ihn so sein Leben lang. Das Ding ist, also diese ganzen Schulsequenzen sind geil inszeniert, es ist toll vom Puzzle gemacht, irgendwie sind viele Gänsehautmomente irgendwie richtig geil, fand ich das mit dem Chat übrigens.
Ja. Ja,
da gehst du an so einen Schulrechner und dann geht man da dran und dann chattest du mit dem, sozusagen mit dem Geist und dann sagt der Geist so, ja, dreh dich doch mal um, ich kann nicht tippen sehen. Dann drehst du dich um und dann hängt hinter dir so eine Gestalt irgendwie, die sich dann auch in dem Moment aufrisst.
Es ist so creepy, auch die Stelle, wo es inszeniert wird, dass sie sich erhängt hätte und sie überall in der Schule, im Flur oder halt außerhalb einfach nur so überall ganz viele Versionen von dem toten Mädchen an einem Galgen schweben. Das ist
das ist Hammer.
Das ist Wahnsinn, was da an Ideen reingeflossen ist. Das schaffen manche andere Horrorspiele dreimal nicht.
Nee, also die Szenen, also hat mich auch sehr beeindruckt. Ein ganz schlimmer Albtraum, aber in dem Sinne halt sehr, sehr positiv. Und Problem ist nur, die Konklusion, die führt zu nichts.
Das stimmt. Das ist tatsächlich, das passiert einfach und dann ist es da und dann wird es erklärt, so dass, okay, es scheint ein Teil seiner Vergangenheit zu sein, die hat er jetzt irgendwie da so psychisch aufgearbeitet oder auch nicht. Und dann hat das aber für den Mainplot, die ganze Schwangerschaftskiste, überhaupt keinen Einfluss. Ja. Man ist so, okay, schön, dass ihr es erzählt habt, aber ja, gut.
Also das Einzige, was man halt aus dem Spiel lernt, so irgendwie, und da würde ich jetzt nicht mal widersprechen, dass das, wenn man die Religionen so interpretiert, wie sie früher geschrieben waren, irgendwie das alles sehr frauenfeindlich ist. Stimmt auch. Mhm. Und hier diese Geschichte mit dem Kathol, mit dem Pastor und so, also da, wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viele Fälle es gibt von Übergriffen und auf Minderjährige und so, das ist ja auch wieder traurige Realität. Deswegen glaube ich schon, dass sie sich da auch sehr stark von der Realität haben inspirieren lassen. Das ist jetzt nicht das, was ich kritisieren würde. Ich würde nur kritisieren, dass man es einfach nicht intelligent verpackt hat. Und auch wenn es ein Horrorspiel ist, das auf Schock und Terror und sehr viele Boo-Effekte irgendwie setzt, glaube ich aber schon, dass man es trotzdem schaffen kann, da einfach noch zwischen den Zeilen einfach einen intelligenten Kommentar reinzusetzen, der mehr sagt, außer, das ist Religion scheiße. Und ich glaube, dass die da einfach eine echte Chance verpasst haben. So. Also es gibt ja auch gar kein Gegengewicht. Also es gibt ja irgendwie auch niemanden, der sagt, ja, aber es kommt immer auf den Menschen an, der und je nachdem, wer das interpretiert, das kann auch was Gutes sein, das kann auch ein Leitbild für Leute sein und so. Es wird halt einfach nur aus zwei unterschiedlichen Erzählperspektiven, nämlich aus seiner Vergangenheit und aus der Präsenzgeschichte mit dieser Geburt und so, mit dem Kult, wird einfach nur zweimal genau dasselbe erzählt, sozusagen, irgendwie, ohne dass es da so ein Gegengewicht gibt. Und es endet zwar am Ende auf so einer offenen Note, weil sich dann der Geist von dem Mädchen dann irgendwie hinhockt und dann betet so, aber es sagt halt irgendwie nichts. Das macht es eigentlich nur noch verzweifelter.
Ja, das ist in allen Punkten richtig so. Das ist
vielleicht
eine vertane Chance und man Völlig. Fragt sich auch gar nicht, ob man das auch in so einer Art Spiel erzielen müsste. Vielleicht müsste man das eher so dann David Cage-mäßig so anpacken, sozusagen, um da ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Man könnte das ja natürlich dann gerne noch mit Horrorelementen kreuzen, aber ja, ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen verhoben an der ganzen Kiste.
Nee, glaube ich auch. Also es ist einfach nicht so toll irgendwie. Das ist einfach ein bisschen, wie soll man sagen, mir fehlt da so dieser die kreativen Ideen sind überall drin, wo es visuell wird, ne? Und wenn es um den Schock geht und wenn es um die Gruseleffekte geht, ist das Spiel sagenhaft gut. Richtig, richtig gut. Aber wenn es darum geht, eine gute Geschichte und einen guten Plot zu erzählen und auch einen Plot, der einfach eine Aussagekraft hat über solch wichtige Themen. Und ich meine, da werden eine richtig heiße Eisen irgendwie angefasst, einfach komplett vertan. So, also das wollten sie nicht, konnten sie nicht, keine Ahnung, aber das ist halt einfach ein bisschen schade. Und es gibt einfach gute Spiele, die so ein ähnliches Thema dann aufgreifen, aber auch einfach intelligente Subplots haben und auch visuell einfach intelligent arbeiten. So zum Beispiel Haunting Ground. Kennst du das?
Nee.
Ja, das ist aber, da geht's.
Ja, das Rule of Rose würde mir noch einfallen.
Rule of Rose ist auch ein gutes Beispiel. Oh, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Das kann bis heutzutage keiner mehr spielen, weil es das einfach nicht mehr gibt, so wirklich.
Ja, weil es vergriffen ist. Aber die, das ist ein gutes Beispiel. Rule of Rose, lass uns das mal als Beispiel. Also Haunting Ground hätte ich jetzt auch genommen, das ist ein Spin-off von Clock Tower. Mhm. Aber Clock Tower sagt dir bestimmt was.
Ne? Ja,
Clock Tower ist ja auch. Aber Clock Tower geht es ja auch darum, wie die weibliche Protagonistin über sich selbst hinauswächst und gegen so einen Mörder irgendwie antritt und so, und die Figur wächst und wird dann halt auch wirklich zu einem Helden und so. Sowas passiert bei Outlast natürlich nicht, weil das ja alles Antihelden sind. Aber bei Rule of Rose wird der Jugendliche, der sexuelle Frühling thematisiert irgendwie. Also da werden Kinder kommen gerade so in die Geschlechtsreife rein. Und diese ganze weirde Phase wird irgendwie da als Thema gesetzt. So, man spielt dieses Spiel, man versteht so die ersten zwei Drittel nicht so wirklich, worum es da eigentlich geht. Und am Ende kommt aber alles zusammen. Der Hund ist süß, genau. Das hätte ich natürlich dabei, die ersten zwei Drittel zu spielen. Aber dieses ganze Spiel, das Rule of Rose, ist dann aber so clever gesetzt mit den Bildern und mit den Signalen und also mit den Botschaften da drin und mit der Bildsprache, habe ich gesagt, teilweise auch sogar mit der Musik und mit der Akzentuierung von bestimmten Sachen, dass wenn du dann mal so Romane wie Frühlingserwachen oder so gelesen hast, dann einfach denkst, ja, die wussten einfach ganz genau, wovon sie da reden, warum sie schreiben, wohin die Aussage geht. Und es kann in unterschiedliche Richtungen gedeutet werden, so. Und aber nur Religion spielt bei Rule of Rose jetzt nicht so eine große Rolle.
Ja.
Aber
es ist halt vielleicht doch gar nicht so ein gutes Beispiel jetzt gewesen, aber zumindest was
ich gerade
ein gutes Beispiel, aber ja, bei Rule of Rose ist halt auch mehr, genau wie du schon sagtest, die Interpretation so ist da noch ein bisschen weiter gefächert. Oder sie geben dir einfach mehr Punkte, mit denen du arbeiten kannst, auch mit dir selbst. Und hier bei Outlast ist es schon sehr in your face. Und so ist es und so erzählen wir das, so machen wir das und wir geben dir kein Gegengewicht in der Richtung.
Ja, als würde Michael Bay einen Satan
drehen.
Ja, das ist so ein bisschen, als würde er sagen, so, ja, ich hab mal Lust, das Omen zu remaken. Dann kommt sowas dabei raus. Also so in dieser Richtung.
Es klingt eigentlich alles sehr, sehr negativ. Also wir haben jetzt einfach so, es klingt jetzt seit 20 Minuten negativ, aber im Kern, um das vielleicht nochmal in so ein Fazit zu verpacken, also vom Horrorfaktor und der Inszenierung ist das alles auf mehreren Ebenen sehr brillant und auch technische Aspekte, was Audiovisuelle angeht, sind super. Bloß Storyseiten delivert es halt nicht und vielleicht auch der ein oder andere, der da mit Hirn aus und nur Angst da durchrennt, das funktioniert vielleicht auch für den einen oder anderen, aber eine tiefgreifende Story ist dann vielleicht doch nicht so drin.
Ja, es ist halt einfach, also wenn man sich an so heftige Themen irgendwie ranwagt, muss man halt einfach auch sich die Kritik gefallen lassen, ob man das jetzt gut, intelligent gemacht hat oder ob man einfach nur schocken wollte. Ja. Und ich habe bei Outlast einfach das Gefühl, dass die einfach erstmal nur schocken wollten. Die haben sich einfach überlegt, so, ja, was schockiert die Leute so? Wir müssen einem Ruf gerecht werden, und das haben die gemacht. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, was man da sonst noch irgendwie alles hätte erzählen können. Also noch mal kurz was zum Pacing sagen. Wir haben ja gesagt, Running Simulator, auch eine Kritik für mich, und die geht auch wirklich ins Spoiler-Territorium rein. Man ist das letzte Drittel des Spiels quasi nur am Weglaufen.
Das stimmt.
Und da ist das Ganze, was du aus dem Spiel vorher gelernt hast, nämlich diese ganzen coolen Mechaniken mit der Kamera und mit den Richtmikrofonen und den ganzen anderen Sachen, spielt überhaupt keine Rolle mehr, bis auf ein, zwei kurze Stellen. Irgendwie, man ist quasi nur geradeaus laufen.
Ist mir aufgefallen? Ja, natürlich ist mir das aufgefallen, dass das halt zum Ende hin, weil das halt auch so ein Element ist, was sie dir eigentlich so präsentieren wollen, so, ja, jetzt spitzt sich's dann langsam zu, ne, weil halt alle immer mehr Wind von dir kriegen und du wirst quasi von allen Seiten gejagt. Aber das ist ein Kritikpunkt am Gameplay, den ich habe, diese Verfolgungssequenzen. Die sind super. Mhm. Die sind eigentlich im Kern sind die super, solange du sie schaffst. Wenn du dann nämlich an einen Punkt kommst, wo du vielleicht ein ums andere Mal wieder bei einer Verfolgungssequenz abkackst, dann wird's vielleicht auch frustrierend, weil es gibt immer nur einen richtigen Weg und der ist manchmal auch nicht immer direkt ersichtlich und das kann auch frustrierend werden, weil du dann darfst du die ganze Sache nochmal, die ganze Chose quasi nochmal von vorne angehen und dich da durchrennen. Ich habe ein konkretes Beispiel da zum Ende hin, wo du dann, bevor du in die Mine runterkommst, da, wo du durch dieses Minending, wo es dann auch schon Blut regnet, was übrigens fantastisch war. So, ich habe direkt von Slayer Raining Blood im Kopf gehabt, so, wow, macht ihr das gerade echt? Das ist ja super.
Hammergeil, ja.
Also da wieder Inszenierung super, aber dann die Verfolgungssequenz, da war ein bisschen fragwürdig. Also das hat mich, ich bin da, ich weiß, entweder habe ich mich dumm angestellt, aber da hatte ich ein bisschen Probleme, da bin ich recht häufig gestorben und dann wurde es auch frustrierend. Also, wie gesagt.
Ja, auch repetitiv, ne? Ja, weil du immer und immer wieder weglernst. Ja, das ist ein bisschen doof. Also ich sage auch nicht, dass die generell schlecht sind, so, aber du machst sehr, also es gibt diesen, was mich, am Ende fand ich es dann halt einfach ein bisschen besser schon, aber was ich super repetitiv fand, war dieses Tal mit den Kranken. Mhm. Weil ich da immer das Gefühl hatte, immer an denselben Zelten vorbeizukommen und immer an dasselbe Lagerfeuer vorbeizulaufen und dann stolperst du irgendwo runter und dann musst du schon wieder da durchlaufen und es war immer wieder dasselbe. Und da fand ich, das ist auch die Stelle im Spiel, die mir auch am wenigsten gefallen hat. So, ich fand die Idee an sich gut. Also man liest das ja und die haben alle irgendwie, die glauben ja, dass du die kreuzigen dich, weil die denken, du bist der Heiland und du bringst die Heilung und weil sie dich dann essen wollen und das ist das so voll krank.
Wann wurde mir das letzte Mal gekreuzigt? The Darkness 2, oder?
Ja, genau. Ja, richtig. Also eine Kreuzungsszene aus der Ich-Perspektive, auch wieder so ein Schockding, was die hier mal einbeuten wollten und so. Aber es ist halt, es ist, was mich da wirklich gestört hat, ist halt dieser Typ, dieser Riesentroll mit den kleinen Gnomen oben drauf, so, der hat bei mir gar nicht funktioniert, weil das war für mich zu sehr Comic, irgendwie.
Die waren irgendwie ein komisches Gespann, ja.
Ja, das hat mir nicht so gut gefallen, aber was mich da auch gestört hat, ist, dass immer und immer wieder dasselbe ist. Also dann fällst du irgendwo runter, dann musst du wieder durch das Tal, dann fällst du irgendwo runter, musst wieder durch das Tal. Und du erstreckst dich beim ersten Mal natürlich, dass da diese ganzen kranken Leute da rumkriechen und sich wirklich, also wirklich, wirklich auskotzen und sich ankotzen und so. Aber das ist dann auch mal so, das ist einmal lustig und dann aber im zweiten, dritten, vierten Mal geht's ja einfach nur noch am Sack. Und
cool war es, wo sie dich dann noch lebendig beerdigen tatsächlich und die Szene danach fand ich sehr gut, wo du einfach dann mitten in der Dunkelheit dann wieder stehst, in dieser Senke, das war jetzt auch noch im Rahmen mit diesem Gnomen. Aber ja, das war schon so mit, also es hat einen leichten Hänger im Mittelteil, das stimmt.
Ja, und am Ende rennt man quasi nur. Also gerade so die Stollen sind ja sehr linear, man muss ja nur gerade auslaufen und dann kommt ein Gegner, läufst du wieder zurück, dann läufst du in Fass, trickst die ganz schnell aus, du kannst sie ja auch sehr schnell austricksen, die Gegner, die sind ja wirklich dumm.
Und das ist auch gut so, ansonsten wäre es ja noch anstrengender.
Ja, und aber du kannst dann laufen und es ist dann quasi nur noch laufen. Also der Running Simulator, ich finde, das passt. Klingt jetzt auch sehr negativ, also ich meine, es ist ja spannend, so durch diese Inszenierung. Ist ja auch beim ersten Mal cool, aber man denkt dann so im Nachhinein schon, hätte ich jetzt schon mehr Spiel gehabt, so statt nur laufen.
Wir wollen dich doch nur lieb haben, Outlast.
Ja, eigentlich.
Warum machst du es uns so schwer?
Weißt du was? Jetzt kann ich es ja auch spoilerfrei sagen. Also wir haben es ja am Anfang Horrorfans empfohlen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz persönlich, also mein persönliches Fazit, ich fand den ersten besser. Ich fand den ersten sogar viel besser.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist schwierig so, wenn man jetzt da, wenn du mir da jetzt so das Messer auf die Brust legst, weiß ich nicht. Ich glaube, weil der erste war halt einfach noch frischer von der Idee und mit der Kamera so. Ich meine, sie machen zwar da viel richtig, aber vielleicht, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich glaube, sie haben sich einfach so ein bisschen verhoben an dem ganzen Ding.
Ich finde,
es hätte auch nicht so lang sein müssen. Ich glaube, das ist mein eigentlicher Kritikpunkt. Das Spiel hätte ruhig 2-3 Stunden kürzer sein können, dann jammern zwar wieder alle, oh, ist bloß 5 Stunden und dafür zahle ich 20 Euro. Ja, krieg deine Scheiße together hier, so andere Leute müssen auch essen und leben.
Ja.
Aber ich glaube, das hätte dem Spiel gut getan, wenn es ein bisschen kondensierter gewesen wäre. Also
genau, einfach mal so ein paar Lupen raus.
Genau, sozusagen. Ja. Das ist auch derselbe Kritikpunkt, den ich damals mit Alien Isolation hätte. Das hat einen ganz, ganz starken Höhepunkt im zweiten Drittel und dann baut es extrem ab. Also Alien Isolation hätte damals auch, um das viel, viel Zitierte von mir wieder aufzugreifen, ein paar Stunden kürzer sein können. Und das sind, glaube ich, also Spiele müssen sich auch manchmal nicht künstlich länger machen, als es ihnen eigentlich gut tut.
Ich finde halt aber auch bei Outlast 1 die Erzählstränge finde ich auch viel cleverer miteinander verknüpft.
Mit dem Wallrider und so.
Mit dem Wallrider. Ich finde, weil der Wallride, das ist ja jetzt alles Spoiler-Territorium, ne? Also ja, hier nochmal eine Spoiler in Spoiler-Warnung.
Ja, du, wir haben ja schon so viel gespoilert. So.
Ja, pass auf. Aber dieses, also hier bei dem zweiten Teil ist das so, dass diese beiden Erzählkomponenten, so geil das auch inszeniert ist und so viel Spaß das auch macht, sie kommen am Ende einfach nicht zusammen. Das ist so, es ist einfach so eine Riesenschere. So, Vergangenheit und Gegenwart hat zwar beides irgendwie mit Religion zu tun und die Leute, die Religionsvertreter sind, sind in dem Fall halt die totalen Arschgeigen. Völlig klar. Das ist so die Parallele, die da herrscht. Aber diese Parallelgeschichte, die da mit diesem Wallrider läuft, die ist ja clever gemacht, weil du denkst die ganze Zeit am Anfang, der Wallrider ist ein Geist.
Ja.
Und eigentlich. Technisch gesehen ist er ja gar kein Geiz, sondern ist eigentlich, du kommst dann später in dieses Labor irgendwie rein und dann hängt dieser Wallrider irgendwie in so einer Maschine drin und dann kriegt das Ganze plötzlich einen cleveren Kniff irgendwie. Also es war alles sehr Resident Evil-mäßig dann, dass du immer weiter runter gehst und dann in das Labor kommst und so. Also hast
du so geil, die Stelle im ersten, wie du dann endlich diesen Schlüssel zu diesem Hauptaufzug kriegst, der dich ja in die Lobby führt und du kommst in der Lobby an. Der Aufzug macht kurz Pause und dann fährt er einen Stock tiefer. Du bist so, nein, weil du den Ausgang
schon ja.
hast. Das war super.
Das war so gut, ey. Und dieser, und das fand ich halt irgendwie, das kam viel cooler und besser zusammen. Und ich fand auch, dass der erste Teil einfach mit seinen Schocks auch ein bisschen besser umgegangen ist irgendwie. Also ich fand da die Verteilung zwischen Spannung, Spiel und Pacing allgemein und Verfolgungssequenzen gab es dann natürlich auch, fand ich insgesamt einfach besser gelöst, so, also viel ausgewogener.
Wobei ich beim zweiten Teil halt auch immer schon so das Gefühl hatte, also das ist immer, eigentlich, es klingt negativ, aber alle Horrorfreunde wissen das ja, so, wenn man sich selber fragt, warum tue ich mir das gerade an, warum spiele ich das gerade, ja. Ich will das doch jetzt eigentlich gar nicht. Es gab auch immer wieder so Momente, wo ich dann einen Abschnitt geschafft habe und dann bin ich mal kurz aufgestanden, habe noch ein Käffchen geholt, um mal wieder so kurz runterzukommen. Also das hat auch dieses Zwei für mich schon auch geschafft. Es delivert wirklich auf dieser Horror- und unangenehmen Spannungsebene sehr,
aber
man darf dann nicht anfangen, glaube ich, drüber nachzudenken, was man da eigentlich gerade macht und warum. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir dümmer wären. Das klingt furchtbar.
Ja, aber ist es vielleicht auch, wenn man irgendwie aus einer männlichen Perspektive ist es halt vor allen Dingen auch unangenehm, weil man sich dann immer so hineinversetzt und sich vorstellt, man wäre da selber irgendwie mit einem Menschen, den man halt sehr liebt, in dieser Situation. Dann ist das Ganze noch mal doppelt schlimm, finde ich.
Wir hätten also eigentlich es viel interessanter machen müssen und mal eine weibliche Perspektive dazu holen müssen.
Ja, stimmt. Also ich hoffe ja, dass ein DLC irgendwie kommt, der das Ganze aus einer weiblichen Perspektive dann auch irgendwo mal erzählt. Das wäre richtig, richtig super. So wie der Whistleblower ja auch so ein bisschen die Perspektive so ein bisschen gedreht hat.
Der Whistleblower-DLC vom ersten Outlast ist eigentlich genau das, was Outlast braucht.
Genau.
Das, was ich vorhin meinte, Komprimierung. Der Whistleblower-DLC ist nur 2 Stunden und bietet die komplette Erfahrung von Outlast. Und ist aber so dicht erzählt und ich glaube, das könnte auch einem Outlast 2 gut tun, wenn sie da noch was nachschieben, wenn sie da einfach noch mal komprimiert 3 Stunden in der Haut einer Frau, wäre super, würde ich gut finden.
Und ja, das wäre hier richtig gut, also vor allen Dingen auch, also hier hast du jetzt natürlich, also es funktioniert ja insofern irgendwie, weil du ja jemanden suchst und aus dieser männlichen Perspektive irgendwie so, wenn man sich so eine ähnliche Konstellation in seinem echten Leben irgendwie vorstellen kann, dann ist das natürlich total schlimm, durch diese Häuser zu laufen und dann diese Dokumente zu lesen von diesen total Psychopathen, die irgendwie die Menschen nur so als Meatbags irgendwie bezeichnen und für die sind das alles eine Brutstätten. Also ganz furchtbar. Man sitzt da und kriegt übelst Gänsehaut und denkt, oh Gott, wo sind wir hier gelandet?
Also ich muss ganz Eis-Feeling ist es so.
Ja, es ist so ein Gefühl irgendwie, es ist ja mega unangenehm so. Aber es ist halt trotzdem, also obwohl das natürlich ein alter dramaturgischer Trick, um zumindest den männlichen Teil des Publikums irgendwie reinzuholen und natürlich ekelt es auch alle Frauen irgendwie. Aber es wäre cool, wenn sie das einfach mal drehen, aus einer anderen Sicht irgendwie zeigen und dann vielleicht noch andere Facetten von diesem Kult irgendwie beleuchten irgendwie so. Also zum Beispiel eine Flucht aus einem Gefängnis heraus oder vielleicht irgendwie so etwas. Also das kann ich mir vorstellen. Oder du bist vielleicht jemand, der von außen kommt und so eine After-Defects-Erzählung irgendwie macht und so. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch ein paar Sachen kommen. Oder man ist dieses Mädel aus dem in der Geistererscheinung. Das wäre auch mal interessant. Also gar nicht in dieser Kultgeschichte, sondern ganz weit zurück, ich vermute mal, dass es in den 90ern war, als es in diesen, das wäre auch interessant, vielleicht gibt es da auch noch irgendwie Sachen zu erzählen.
Oh weh, eine Vergewaltigung aus der Ich-Perspektive.
Nee, das muss nicht sein.
Ich wollte gerade sagen, aber das kann ich mir jetzt schon wieder vorstellen, dass er dann so, das ist eine super Idee, Johnson, machen wir, wir sind Outlast.
Oh Gott, nein. Oh. Ja, das ist halt, also das muss man denen sagen, ne? Das kriegen die einfach nicht hin.
Das muss man denen dann sagen, also schreiben wir jetzt das Team an, das dürfte nicht, nein.
Aber, das wäre dann wahrscheinlich dann auch irgendwie die Steigerung, ne?
Ja, aber ich hoffe mal nicht, dass sie auf dem Pfad weiterwandeln. Also ich finde es jetzt alles, wie gesagt, wir klingen so furchtbar negativ. Ich möchte das nochmal ein bisschen relativieren, so für das Team. Ist vielleicht ist ein offener Brief an Red Barrels, den sie nie hören werden, weil sie unsere Sprache nicht sprechen. Dass er vielleicht einfach fürs nächste Spiel mal ein komplett anderes Szenario wählt. So ein bisschen, wie es die Amnesia-Jungs gemacht haben, die mit Soma einfach ein komplett anderes Setting genommen haben und sich mal so gefragt haben, wie man Horror vielleicht noch definieren kann, außer immer extremer zu werden. Das würde ich mir wünschen. Weil die Jungs
können das. Ja, das ist halt auch, also irgendwann ist halt auch einfach, also es ist ja hier schon oft an vielen Stellen einfach zu viel des Guten. Und das muss man dann, da muss man sagen, einfach dann nochmal einen Schritt zurück machen und genau. Sich darauf besinnen. Ja, dann ist es halt einfach auch, dann plötzlich wieder wirkungsvoller, wenn man weiß, mit den Schreckmomenten dann auch sparsamer umzugehen.
Unter anderem, ja. Ja, genau. Kann man machen.
So, jetzt haben wir sehr ausführlich über das gesprochen.
Stimmt, ausführlicher als gedacht, aber ich mochte das sehr. Das macht mir immer sehr großen Spaß, weil ich kann nur mit dir so schön darüber abnörden.
Das ist schön. Alles klar, cool. Also, das war der Spoiler-Teil. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht alle vergrault. Aber auch nicht so ganz einfach, über dieses Spiel zu reden, weil es dann einfach diese schwierigen Themen irgendwie anspricht und so. Aber ich hoffe, wir konnten euch das irgendwie entsprechend gut darlegen, ohne dass euch jetzt irgendwie schlecht geworden ist oder so oder euch die Pulsader jetzt vor Aufregung geplatzt ist.
Wow.
Was, bitte?
Ich habe einfach nur wow gesagt. Ich stelle mir das gerade vor, wie einer gerade so beim Mittagessen ist, das hört und dann platzt ihm einfach so die Pulsader. Oh, ist aber auch gerade unangenehm so.
Ja, es ist ja auch krass. Also man sieht ja auch nicht so, solche Titel sieht man ja auch nicht jeden Tag. Das ist ja schon ein Grund, warum. Also ist ja auch selbst unter den Horrortiteln relativ berühmt.
Also die 18 auf dem Cover ist definitiv gerechtfertigt bei dem Spiel.
Das wundert mich schon fast. Also es ist echt heftig. Also es ist krass, dass es gerade noch so, also muss man irgendwie mit Ach und Krach irgendwie noch hinbekommen haben für die 18er. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass die einige Anpassungen machen mussten, damit das in einigen Ländern überhaupt rauskommen konnte.
Ja, ich glaube, Australien hatte mal wieder, war das mal wieder ein Dorn im Auge irgendwie. Irgendwie habe ich auch was gelesen, ja. Aber ja.
Ja. Okay, Benni, schön, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte.
Du bist natürlich bei den Sofa-Samurais, du wirst dann entsprechend verlinkt.
Ne? Vielen Dank.
Ihr habt bestimmt auch über Outlast gesprochen.
Ich habe tatsächlich in unserem hauseigenen Patreon-Format über Outlast gesprochen, aber ja. Du weißt ja, bei mir ist es immer rar gesät. Ich kann mit meinen Jungs da nicht so drüber sprechen. die sind doch so alte Schisser,
wenn es sowas geht. Nicht so die Horrorspieler, ne?
Geht so.
Geht so. Alles klar, cool. Benni, dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Jawohl. Ciao.
Bis dann. Ciao.